Ayana. Hilfe zur Selbsthilfe. Deine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Gesundheitserhaltung und vielen weiteren spannenden Themen. Mit mir, Andrea Keplinger, deinem Coach, deiner Psychologin, deiner Begleiterin, wie auch immer du es nennen magst. Denn das Leben ist nicht nur bestimmt von der Anzahl der Atemzüge, sondern vielmehr von den Momenten, die einem den Atem rauben. In diesem Sinne, alles Gute und viel Spaß!
Herzlich willkommen und grüß dich, wenn es wieder heißt Ayana Hilfe zur Selbsthilfe. Das Gleichnis von dem Blinden und dem Elefanten. Es waren einmal 5 weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die 5 Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel betastet. Er sprach: Ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer. Der dritte Gelehrte sagte: Was? Ein Elefant ist wie eine dicke Säule. Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sprach: Also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtete seinem König: Also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten drauf. Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise: Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren dran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sich viel zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Jetzt erkannten die Gelehrten, dass kein Grund für einen Streit bestand. Hatten sie doch gemeinsam die wahre Gestalt des Elefanten erfahren. Autor unbekannt. Mit dieser Metaphergeschichte heiße ich dich beim heutigen Podcast mit dem Titel Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung herzlich willkommen. Was macht denn eine Persönlichkeit aus? Wie entwickelt sich die Persönlichkeit? Ist sie irgendwann im Laufe eines Lebens ausgereift oder ein ewig währender Prozess? Und nun wie oft ein paar Reflexionsfragen zu Beginn an dich. Was erwarte ich vom Leben? Wer bin ich in Wirklichkeit? Was ist mir persönlich wichtig? Was ist mir unwichtig? Wer oder wie möchte ich sein? Was macht mich glücklich? Lebe ich das Leben, das mir wirklich entspricht? Was macht mich als Person aus? Was macht mich als Mensch aus? Und gibt es einen Unterschied zwischen Person und Mensch? Wo sind meine Herausforderungen und Stärken? Bin ich heute der Mensch wie vor 10 Jahren? Bin ich von der Geburt bis zum Tod eigentlich die gleiche Person? Habe ich 1, 2, 3 oder gar mehr Persönlichkeiten, mehr Gesichter? Und ist diese eigentlich stabil? Wann ist sie eigentlich stabil? Persönlichkeitsentwicklung wird als lebenslanger Prozess gesehen. Und um die 30 Lebensjahre sagt man, aber was sagt man schon, soll die Persönlichkeit stabil sein. Das hängt aber von unglaublich vielen äußeren Einflüssen, Erfahrungswerten oder sogenannten kritischen Lebensereignissen zusammen. Persönlichkeitsentwicklung ist, wie gesagt, ein lebenslanger Prozess, um Herausforderungen besser gewachsen zu sein, Stress und Schwierigkeiten besser zu begegnen, Harmonie für sich selbst und seine Umgebung zu finden, die eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln und die gesetzten Ziele zu erreichen, auch um empathischer, also mitfühlender zu werden, die eigenen Bedürfnisse besser erkennen zu können, die Individualität zu stärken und unabhängig von anderen Menschen zu sein und das Selbstwertgefühl zu stärken. Wenn man im Duden, in verschiedenen Lexikas und so weiter den Begriff Persönlichkeit nachschlägt, erkennt man eines. Es leitet sich vom Ausdruck Persona ab, die Maske des antiken Theaters. Der Begriff der Persönlichkeit bezeichnet die Gesamtheit der individuellen Ausprägungen eines Menschen. Dazu gehören körperliche Erscheinungen, die Art und Weise, wie er oder sie sich verhält, die Denkmuster, die Einstellungen und Überzeugungen, Werte und Emotionen. Der Duden definiert die Persönlichkeit als Gesamtheit der persönlichen oder charakterlichen und individuellen Eigenschaften eines Menschen. Und Synonyme zur Persönlichkeit können die Worte Charakter, Naturell, Eigenart, Habitus und Temperament darstellen. Und nun, lieber Hörer, liebe Hörerin, folgt ein Gedankenexperiment zur personalen Identität. Stell dir bitte Folgendes vor. Ein Mann namens Peter stürzt bei einer Wanderung. Er schlägt mit dem Kopf auf und verliert das Bewusstsein. Als er im Krankenhaus allerdings aus dem Koma erwacht, hat er sich deutlich verändert. War er zuvor egoistisch, so ist er jetzt komischerweise umgänglich, aufrichtig und hilfsbereit. Ist Peter jetzt eigentlich noch dieselbe Person? Und genau diese Frage wurde einigen Probanden gestellt. Die sollten beurteilen, ob Peter derselbe geblieben ist. In fiktiven Szenarien verlor Peter unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Mal das Faktenwissen, einmal die Kontrolle über den Körper, Lebenserinnerungen oder den moralischen Charakter. Und die Leute sind sich einig. Nur wenn Peter sich charakterlich stark verändert, ist er nicht mehr derselbe. Also stellt sich nun folgende Frage. Was macht jemanden nun über einen längeren Zeitraum zu derselben Person? Und die Antwort auf die Frage ist, ja, eigentlich keine Antwort, sondern eher wieder einmal, wie in der Wissenschaft üblich, eine Streitfrage. Denn mentale Eigenschaften und autobiografische Erinnerungen sind zentral für Identität oder die Identität an Werten und werden auch an der Moral festgehalten. In der aktuellen Studienlage sind sich die Forscher der überschneidenden Disziplinen wieder einmal nicht einig. Ob nun die Persönlichkeit 50-50, also 50% abhängig von den Genen und 50% abhängig vom sozialen Faktor, der Erziehung und dem Umfeld abhängt, dass mit 80% die Gene die Vorhand gewinnen, aber auch genau das Gegenteil wurde erforscht, dass die Auswirkungen der Gene nur zu 20% geschieht. Aber vor allem, und das ist ein sehr spannender und absolut würdig zu diskutierender neuer Ansatz, wird in der aktuellen Forschung noch das neue Themenfeld der Epigenetik, die besagt, dass nur 3% der Gene eine Auswirkung auf uns haben und 97% das Umfeld ausmacht. Und diese Theorie wird leider noch nicht in der Persönlichkeitsentwicklung mit einbezogen. In der Recherche zu diesem Podcast bin ich auf einem sehr interessanten Artikel der Fachzeitschrift Gehirn und Geist vom September 2020 gestoßen, mit dem Titel Die Facetten unserer Persönlichkeit. Ich möchte dir ein wenig zusammenfassen und zitiere einige Stellen daraus. Zitat Anfang: Menschen sind verschieden. Der erste ist chaotisch und weltoffen, der zweite ordentlich und dickköpfig. Der dritte feinsinnig und zurückhaltend. Schon Babys unterscheiden sich von Geburt an in ihrem Temperament. Manche sind eher reserviert, manche schenken selbst Fremden ein strahlendes Lächeln. Und während ein Säugling den ganzen Tag schläft, ist der andere zwischen den Nickerchen hellwach und strampelt, was das Zeug hält. Aus diesen frühen Unterschieden lässt sich jedoch noch nicht das spätere Wesen vorhersagen. Erst ab etwa 3 Jahren haben sich die Temperamentsmerkmale so stabilisiert, dass sie auf die Persönlichkeit in dem Erwachsenenalter schließen lassen. Spätestens dann zeigt sich die ganze Bandbreite unserer Vorlieben, wie wir die Welt sehen und darin handeln. Die Unterschiede zwischen Menschen sind dabei teils frappierend. Das ist erstaunlich, denn man könnte meinen, im Lauf der Evolution hätte sich ein einziger Bauplan durchgesetzt, der zu optimal angepassten Verhalten führt. Die Varianz innerhalb einer Spezies stellt jedoch einen wichtigen Überlebensvorteil dar. Ändern sich die Umweltbedingungen, stirbt nicht die gleiche ganze Art aus. Außerdem nützt die Vielfalt dem sozialen Gefüge. Stell dir vor, wäre jeder der Geborenen Anführer, gäbe es ziemliche Probleme. Wie lässt sich dieses Spektrum menschlicher Wesenszüge also erfassen? Einen frühen Versuch starteten die US-amerikanischen Psychologen Gordon Allport und Henry Odbert 1936. Sie verfolgten dabei eine kluge Strategie. Alle in einer Kultur relevanten Persönlichkeitseigenschaften müssten sich in der Sprache niederschlagen, so die Idee. Die gängigen Adjektive, mit denen man eine Person beschreiben kann, spiegeln demnach real existierende Merkmale wider. Also durchforsteten die Forscher Webster's New International Dictionary, ein umfassendes Wörterbuch der englischen Sprache, nach passenden Adjektiven. Die Suche ergab zunächst eine Liste mit sage und schreibe 17.953 Begriffen. Nach Ausschluss von Wörtern, die auf das Aussehen oder die aktuelle Stimmung abzielen, blieben rund 4.500 Begriffe übrig. In den darauffolgenden Jahren machten sich verschiedene Psychologen daran, aus diesen eine Übersicht geläufiger und nicht zu stark wertender Begriffe zu erstellen. Mit dem statistischen Verfahren, der Faktorenanalyse, ermittelten sie aus der umfangreichen Wortliste eine überschaubare Anzahl dahinterliegender Charaktereigenschaften. Treten bestimmte Wesensmerkmale bei Personen häufig gemeinsam auf, etwa vertrauensvoll, aufrichtig, mitfühlend, werden diese zu einem übergeordneten Persönlichkeitsfaktor zusammengefasst, in diesem Falle der Verträglichkeit. So die Logik der Faktorenanalyse. Und dann entstand ein Profil aus 5 Dimensionen. 5 unabhängigen Persönlichkeitsdimensionen, die sogenannten Big 5. Da wäre Extraversion versus Introversion. Neurotizismus versus emotionale Stabilität. Das 3. Merkmal, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Dann wäre noch Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Um eine Persönlichkeit grob zu beschreiben, kann man aus den Ausprägungen der 5 Dimensionen ein Profil erstellen. Mehr als 3000 Charaktervarianten lassen sich so unterscheiden. Die 5 Faktoren setzen sich jeweils wiederum aus 6 spezifischeren Merkmalen zusammen. So gilt als extrovertiert, wer herzlich, gesellig, durchsetzungsfähig, aktiv, abenteuerlustig und fröhlich ist. Gewissenhafte Menschen sind laut dem 5-Faktoren-Modell ordnungsliebend, pflichtbewusst, leistungsbereit, diszipliniert und besonnen. Als neurotisch gilt, wer ängstlich ist, depressiv, impulsiv sowie in sozialen Situationen befangen und emotional verletzlich. Die Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen äußert sich in Aufgeschlossenheit gegenüber Ideen, Ästhetik, Emotionen und Handlungen sowie einer blühenden Fantasie. Und bis heute sind die Big 5 das verbreitetste wissenschaftliche Modell der Persönlichkeit und prägen damit unser aller Verständnis der menschlichen Natur. Entsprechende Fragebögen kommen bei der Begutachtung von Menschen in der Psychiatrie, vor Gericht, in Schulen, in der Berufsberatung, sogar beim Online-Dating und in der psychologischen Forschung zum Einsatz. Auf Basis des 5-Faktoren-Modells lassen sich gute Vorhersagen treffen. So zeigen Meta-Analysen der Big 5, die den Forschungsstand zu einem bestimmten Thema zusammenfassen, etwa Zusammenhänge zwischen den Big 5 und der beruflichen Leistung, Scheidungen, dem Wohlbefinden oder sogar der Lebenserwartung. Dabei bleibt aber eine Frage offen. Wo sind diese Big Five dann auch tatsächlich anwendbar? Findet man die Fünf-Faktoren-Struktur auch in allen Sprachen der Welt? Oder gilt dies nur für den englischsprachigen Kulturkreis? Und auf Letzteres deutet jedenfalls eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 hin. Ein internationales Forscherteam um Rachid Layali von der Universidad de los Andes in Kolumbien wies nach, dass die Aussagekraft eines gängigen Big Five-Fragebogens außerhalb von wohlhabenden westlichen Demokratien nachlässt. Also abseits von Erste-Welt-Ländern sogenannten, nimmt die Aussagekraft nach. Bei einem treffenden Modell sollten Befragte auf verschiedene Fragen, die auf einen einzigen Persönlichkeitsfaktor wie Gewissenhaftigkeit abzielen, ähnlich antworten. Legten aber Wissenschaftler Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern Übersetzungen etablierter Big Five-Fragebögen vor und führten anhand der Daten erneut eine Faktorenanalyse durch, kristallisierte sich nicht das gewohnte Fünf-Faktoren-Muster. Die Befragten antworteten auf Fragen, die zum gleichen Persönlichkeitsfaktor gehörten, also nicht mehr in der erwartenden Weise. Schon um die Jahrtausendwende begaben sich Psychologen auf die Suche nach einem Modell der Persönlichkeit, das für den gesamten Globus gilt. Sie erweiterten ihr Blickfeld und analysierten die Begriffe, die unterschiedlichste Sprache zu bieten haben, um das Wesen eines Menschen zu beschreiben. Etwa im Deutschen, Englischen, Französischen, Griechischen, Italienischen, Koreanischen, Türkischen und so weiter. Dabei offenbarte sich tatsächlich eine universelle Landkarte des Charakters abseits der Big Five, nämlich das Sechs-Faktoren-Modell oder auch Hexaco-Modell genannt. Immer wieder bestätigten die statistischen Analysen anstelle der fünf genau sechs Faktoren. Den sechsten und damit neun elementaren Charakterzug nannten die Forscher Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Dieser gibt an, wie aufrichtig, fair, bescheiden und genügsam jemand ist. Am anderen Ende des Spektrums finden sich Personen mit negativ besetzten Eigenschaften, wie Habgier und Überheblichkeit. Und dieser Faktor steht mit sozialen und politischen Einstellungen und der Kooperationsbereitschaft in Verbindung. Der Faktor Ehrlichkeit und Bescheidenheit verschafft dem Sechs-Faktoren-Modell, auch eben genannt den Namen Hexaco, einen Vorsprung. Es schlägt die Big Five in der Vorhersagekraft, wie Untersuchungen zeigten. Persönlichkeitsprofile, die auf den sechs Faktoren basieren, erlauben etwa bessere Prognosen für zum Beispiel Ängste, Psychopathie, Risikobereitschaft, Berufserfolg, Machtstreben oder sogar Materialismus. Und nun zum letzten Persönlichkeitsmodell, die Big Two. Einem anderen Alternativmodell der Persönlichkeit zufolge lassen sich Menschen anhand von nur zwei grundlegenden Eigenschaften charakterisieren. Zielstrebigkeit, die sogenannte Agency, und Gemeinsinn, Communion. Menschen mit einem starken Gemeinsinn gehören zu den einfühlsamen Tröstern, die Zielstrebigen zu den geradlinigen Machern. Laut einigen Sozialpsychologen nutzen wir diese beiden Merkmale als Maßstab, um Fremde etwa auf einer Party blitzschnell zu kategorisieren. Diese Theorie geht auf den US-amerikanischen Psychologen David Bakan zurück, der diese 1966 in seinem Buch The Duality of Human Existence beschrieb. Demnach achten wir bei der Beurteilung anderer vor allem auf Hinweise für Sanftmütigkeit. Ob jemand Freund oder Feind ist, ist schließlich im Zweifelsfall überlebenswichtig. Und auch verschiedene Wahrnehmungsstudien konnten genau dies bestätigen. Heißt das nun also, in Wahrheit gibt es nur zwei Persönlichkeitsfaktoren? Nein, meint Daniel Danner, Professor für psychologische Diagnostik und Qualifizierung an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim. Die verschiedenen Modelle der Persönlichkeit stehen nicht in Konkurrenz miteinander. Sie sind vielmehr integrativ. Die Big Two liefern Hinweise darauf, warum sich in den Big Five oftmals typische Muster ergeben. Und tatsächlich gibt es klare Bezüge der Big Two zu spezifischeren Faktoren. Zielstrebigkeit ist eng mit emotionaler Stabilität, Extraversion und Gewissenhaftigkeit verknüpft. Die Betreffenden wirft so schnell nichts aus der Bahn. Sie wirken kompetent und sind stets Herr oder Frau der Lage. Warmherzigkeit geht dagegen vor allem mit der Verträglichkeit einher. Die Big Two stellen also im Alltag, besonders im Umgang mit anderen, hilfreiche Kriterien dar. Für die Einstellung und Erstellung differenzierter Persönlichkeitsprofile sind sie aber leider eher ungeeignet. Und Forscher, die auf eine sparsame Betrachtung des Charakters setzen, haben sogar versucht, einen einzigen essentiellen Persönlichkeitsfaktor zu identifizieren. Einen einzigen essentiellen Persönlichkeitsfaktor, ich wiederhole das nochmal, für über 7 Milliarden Menschen des gesamten Globus. Den sogenannten Kern unseres Wesens. Und dieser Generalfaktor der Persönlichkeit wird häufig als soziale Erwünschtheit bezeichnet. Sie hängt mit emotionaler Intelligenz, also dem Wissen über das Innenleben anderer, zusammen. Ist dieser Faktor stark ausgeprägt, verhält sich der Betreffende stets höflich, umsichtig und ausgeglichen. Am anderen Seite des Spektrums befinden sich launische, rücksichtslose und streitsüchtige Zeitgenossen. Wie sinnvoll dieser Generalfaktor ist und ob er sich überhaupt um ein bedeutsames Charaktermerkmal handelt, ja, darüber sind sich die Forscher allerdings, wie gehabt, noch uneinig. Es gibt nicht eine, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Persönlichkeitseigenschaften, die irgendwo in uns drinstecken. Vielmehr geht es darum, wie sich der Charakter eines Menschen am besten beschreiben lässt. Je nachdem und welcher Zweck damit verfolgt wird, kann ein unterschiedlicher Auslösungsgrad sinnvoll sein. Doch beliebig ist die Auswahl der Wesenszüge nicht. Im Gegensatz zu unseriösen Persönlichkeitstests wie Kronenzeitung oder Bildtests verraten uns wissenschaftliche Modelle der Persönlichkeit wirklich etwas darüber, was uns unterscheidet, aber vor allem, was uns eint. Zitat Ende aus dem Gehirn und Geist Magazin vom September 2020. Ja, ich weiß, viel Info auf einmal. Aber zum Abschluss noch ein kurzer Input, um das Gesagte und eben Gehörte zur Persönlichkeitsentwicklung in einer wirklich sehr lustigen und leichtfüßigen Art zu verinnerlichen und zu wiederholen. Hier empfehle ich nämlich den TED-Talk zur Persönlichkeitsentwicklung des Professors Dr. Brian Little. Und das soll es auch schon für heute wieder gewesen sein. Von Ayana Hilfe zur Selbsthilfe. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Gib mir doch über meine E-Mail-Adresse, die du auf meiner Homepage www.sportpsychologie.tirol findest, ein kurzes Feedback, wie es dir gefallen hat. Außerdem würde ich mich natürlich sehr über eine Empfehlung, Kanalweiterleitung, Folgung, 5-Sterne-Rezession und so weiter von Herzen freuen. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Alles Gute! Vierti. Ein kurzer Hinweis am Rande. Die Musik ist GEMA-frei und wird von www.musicfox.com zur Verfügung gestellt.